Genau heute sind es noch 48 Tage, dann wählt sich Deutschland einen neuen Bundestag und wird damit auch eine ganz grundlegende Entscheidung treffen. Wer soll unser Land, das knietief in Problemen steckt, in eine bessere Zukunft führen? Die Liste der Herausforderungen ist lang. Rezession, Migrationsfrage, die Spaltung der Gesellschaft. Dazu kommen Kriege, unsichere Bündnisfragen und die Megathemen Digitalisierung und ökologische Transformation. Vielleicht noch interessanter als die Frage, wer diese Probleme lösen soll, dürfte die Frage werden, wie die Gewinner das tun wollen. Kann Deutschland weiter auf Kontinuität, Ausgleich und Kompromiss setzen, so wie in den letzten 75 Jahren? Oder braucht es ein gänzlich anderes Wirtschafts- und auch Politikverständnis, eine radikale Rosskur oder Disruption, wie es FDP-Chef Lindner genannt hat? Richtungswahl. Welchen Wandel braucht Deutschland? Das ist mein Thema heute bei Unter den Linden. Herzlich willkommen. Und das sind meine Gäste. Professor Gesine Schwan, Politikwissenschaftlerin und Vorsitzende der SPD-Grundwertekommission. Und Professor Andreas Röder, Historiker und ehemals Mitglied der CDU-Grundwertekommission. Willkommen Ihnen beiden hier im Studio. Frau Schwan, Gerhard Schröder hat 1998 im Wahlkampf gegen Helmut Kohl plakatiert, dass man nicht alles anders, aber vieles besser machen wolle. Das sollte wechselwilligen Wählern Kontinuität signalisieren. Ein Gedanke, der ja in Deutschland bislang sehr gut angekommen ist. Jetzt bei dieser Wahl scheint das ganz anders zu sein. Da wird ein echter Wandel gefordert. Haben Sie so einen krassen Bruch mit dem, was eine Vorgängerregierung gemacht hat, schon mal erlebt in Deutschland?
Also, dass Wandel gefordert wird, das habe ich wohl erlebt. Zum Beispiel dann auch mit Schröder und danach wurde der Wandel gefordert. Man kann ja auch Politik ohne Wandel gar nicht machen, weil sich die Zeit und die Welt dauernd wandelt. Aber jetzt ist es besonders auffällig für mich, dass solche exotischen, aber jetzt ganz modischen Worte wie Disruption sehr oft verwendet werden und kein Mensch genau sagen kann, was man darunter eigentlich versteht. Und das ist das, was mich schon stört. Denn es suggeriert, als ob es einen totalen Wandel geben könnte. Also das kann nicht mal ein totalitäres System einen totalen Wandel schaffen. Man kann nur einen vernünftigen Wandel, da wo es notwendig ist, machen. Insofern ist jeder Sozialdemokrat auch konservativ, weil er prüft, was soll bleiben und was soll sich ändern. Und jede Sozialdemokratin. Aber man kann muss Wandel oder überhaupt Lösung anbieten. Das Problem ist ja eigentlich gar nicht, dass es substanziell eine kohärente Politik gegeben hätte, die nun ganz verändert werden muss, sondern das Problem der Ampel. Aber es ist auch schon vorher gewesen, dass diese Politik oft nicht sehr kohärent und nicht sehr konstruktiv ist. Und dass die Beteiligten, und da beziehe ich jetzt eigentlich alle Parteien ein, mehr darauf aus sind, Positionen zu vertreten und Dinge zu sagen, die ihnen Wahlchancen bieten, als Lösungen anzubieten. Und das ist in meiner Sicht das, was diese Regierungsform jetzt diskreditiert.
Also insofern brauchen wir einen radikalen Wandel, aber weniger als bei Inhalten, als bei dem, dass man das macht, was man sagt.
Ja, und sich wieder zu besinnen, was sind eigentlich die Grundlagen der repräsentativen Demokratie.
Herr Röder, wie verfolgen Sie die Debatte im jetzt beginnenden Wahlkampf, wenn gefordert wird, dass in wichtigen Politikfeldern radikal umgesteuert werden müsse? Dann schwingt da ja fast schon was Revolutionäres mit. Ist es das, worauf sich die Deutschen jetzt einstellen müssen, auf etwas Revolutionäres, Neues?
Es gibt Zeiten, in denen herrscht stärker Kontinuität vor und es gibt Zeiten, in denen sind Veränderungen angezeigt. Im Moment ist es offenkundig so, Sie haben die Dichte der Probleme ja schon genannt, dass wir es mit einer Ansammlung von Problemen zu tun haben, die nach Lösungen verlangen. Und das sind Zeiten, in denen der Reformgedanke, der Veränderungsgedanke stärker im Vordergrund steht, als das, sagen wir, bei den Bundestagswahlen 2013 und 2017 der Fall war. Und das ist übrigens eine Entwicklung, die ja nicht nur für Deutschland zutrifft, sondern in allen westlichen Gesellschaften zu beobachten ist. In Deutschland haben wir die Besonderheit, dass wir immer so eine eigenartige Inversionslage haben. Wenn wir in Deutschland uns auf die Schulter klopfen, dass das Modell Deutschland gut funktioniert, dann ist die historische Erfahrung die, dass sich das Modell Deutschland gerade im Abstieg befindet. Das war in den 80er Jahren so, das war in den frühen 2000er Jahren so oder um die Jahrtausendwende so. Während wenn die Deutschen dann beklagen, dass das Modell Modell Deutschland am Ende wird, das eigentlich ein gutes Zeichen dafür ist, dass eine neue Aufbruchsstimmung und eine neue Reformbereitschaft greift. Das ist in den frühen 80er Jahren so gewesen. Das ist auch im Vorlauf der Agenda 2010 so gewesen. Und insofern ist meine Hoffnung die, dass wir im Moment so viel über das Modell Deutschland klagen und den großen Reformbedarf einklagen, ist meine Hoffnung die, dass das der Vorlauf dafür ist, dass die Reformen, die wir tatsächlich angesichts des Problemstaus, den Sie angesprochen haben, brauchen, dass wir uns gerade dabei sind, auf diese Reformpolitik vorzubereiten.
Aber wie tiefgehend werden solche Reformen sein, wenn die Union jetzt beispielsweise vom Paradigmenwechsel in der inneren und äußeren Sicherheit spricht, in der sozialen und Wirtschaftspolitik, dann sind das doch im Prinzip so Grundsatzfragen gewesen, auf die wir alle miteinander glaubten, dass wir sie ein und für alle Mal sozusagen gelöst haben. Muss man da komplett umsteuern?
Ich glaube, dass wir schon sehr grundlegend umsteuern müssen, weil wir es in wesentlichen Problemfeldern wirklich mit grundlegenden Problemen zu tun haben. Sie haben das Thema Migration genannt, ein Thema, das dringend einer verlässlichen Lösung oder einer verlässlichen Bearbeitung bedarf. Wir haben eine enorme Einbuße an Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Und wir erleben eine Energiepolitik, die dazu beiträgt, ebenso wie eine zunehmende Überregulierung. Das kann man nicht im Einzelnen einer Regierung nun anlasten. Das sind auch pfadabhängige Entwicklungen, die sich über Jahre hin ergeben haben, die sich aber jetzt so aufgestaut haben, dass wir die Situation erleben, die wir jetzt haben. Die Wettbewerbsschwäche der deutschen Wirtschaft, die Gefährdung des deutschen Wohlstandsmodells plus das ungelöste Migrationsproblem und eine Energie- und Klimapolitik, von der wir sagen, die Politik, die wir in den letzten 15 Jahren betrieben haben, würde ich auch nicht sagen, dass die konsensual so betrieben worden ist. Sie ist in Teilen des politischen Systems umgesetzt worden. Wir merken aber jetzt, dass diese Form der Politik nicht funktioniert. Und insofern würde ich schon sagen, dass gegenüber den letzten 15 Jahren schon auch sehr grundsätzliche Reformen auf diesen Politikfeldern nötig sind.
Wenn man, Frau Schwan, lassen Sie mich eine Frage mit auf den Weg geben. Zumindest in Teilen der politischen Akteure sagt, das sind sehr grundsätzliche Fragen, über die wir jetzt reden wollen. Man kann das ja teilen, ob man einen radikalen Wandel braucht oder man kann es auch nicht teilen. Wenn man aber dann sieht, dass wir eigentlich ja weniger als 50 Tage haben, bis wir die nächste Regierung wählen, kann man solche grundsätzliche Fragen eigentlich ausreichend diskutieren in so kurzer Zeit?
Ja, wenn man vielleicht wollte. Ich glaube aber gar nicht, dass das die Logik des Wahlkampfs ist, sondern die Logik des Wahlkampfs ist, Formulierungen zu finden und Themen zu finden, die den eigenen Anhang mobilisieren. Dazu gehört in meiner Sicht die Migrationsfrage. Die ist gar nicht dieses große Problem, dass die Gemeinden alle überlaufen. Es gibt keine solide Untersuchung, was eigentlich flächendeckend bei den Gemeinden ist. Es gibt nicht repräsentative, die zeigen, dass es gar nicht so problematisch ist. Aber es ist runtergegangen, schon die letzten 2-3 Jahre, deutlich runtergegangen, der Zugang nach Deutschland. Und trotzdem wird dann die Forderung immer höher. Jetzt habe ich gehört, Herr Merz wollte das ja eigentlich nicht zum Thema machen des Wahlkampfs. Jetzt soll nicht nur, also Seehofer sagte 200.000, jetzt sollen es nur 100.000 oder gar keine Geflüchteten mehr sein. Das heißt, das ist für mich ein Indiz, das sind Mobilisierungsinstrumente, das sind nicht Fragen, die auf diese Weise gelöst werden sollen. Und ich bin auch sehr skeptisch in Bezug auf dieses Wort Reform. Reform ist ein ganz formaler Begriff. Das kann man als Privatisierung verstehen oder Verstaatlichung. Beides können Reformen sein. Und in der sogenannten neoliberalen Zeit war das eben ganz stark Privatisierung. Jetzt ist ein Streit darüber, aber der wird ja gar nicht argumentativ ausgetragen, ob und wie weit Staat in den Investitionen aktiv sein soll oder auch nicht. Ich sehe da schon die SPD mit einer deutlichen Position. Ich sehe da aber gar nicht die Position der CDU. Und was sie vorschlägt, Steuer runtersetzen und so weiter, das sind ja alles uralte Instrumente. Da ist ja nichts neu daran. Das heißt, ich frage mich wirklich, was daran reformiert sein soll. Ich würde zum Beispiel eine Reform darin sehen, dass man den Gemeinden sehr viel mehr Kompetenz und finanziellen Spielraum gibt. Denn da findet das Entscheidende statt, auch um unsere Demokratie zu sichern.
Sie haben jetzt schon eine inhaltliche Frage mit der Wirtschaftspolitik angesprochen, Herr Reuter. Ich will aber noch mal bei dieser Frage bleiben, was haben wir zu erwarten in den nächsten 48 Tagen? Also wenn wir auf der einen Seite, und Sie haben das ja explizit so getan, sehen, es gibt wirklich grundsätzliche Fragen, die wir miteinander besprechen müssen. Auch Fragen, wie wir beispielsweise das Asylrecht verstehen wollen, wie wir mit straffällig gewordenen Migranten umgehen wollen. Das sind ja ganz grundsätzliche Fragen. Das konnten wir auch in den letzten Tagen beobachten. Kann dann die Kürze des Wahlkampfs überhaupt hilfreich sein, um darauf Antworten zu finden? Oder müssen wir uns darauf einstellen, dass es ein zutiefst populistischer Wahlkampf werden wird?
Der Begriff populistisch ist immer gleich ganz eindeutig negativ belegt. Aber natürlich folgt dieser Wahlkampf einer anderen Dramaturgie als der, die wir normalerweise erwartet hätten. Normalerweise haben wir alle erwartet, dass wir jetzt im ersten Halbjahr sozusagen im Vorlauf der Wahlen die Debatten führen, die Frau Schwan gerade eingefordert hat. Nun ist die Ampel aber sehr viel kürzerfristig zum Ende gekommen. Dadurch sind die Wahlen weit nach vorne verlegt worden. Ich gehe davon aus, dass wir tatsächlich jetzt 48 Tage zunehmend aufgehalten Wahlkampf führen werden. Das ist für die heiße Phase, deswegen nennt man die ja auch so, eines Wahlkampfs durchaus auch legitim. Und dass wir aber eine Reihe von politischen Diskussionen, die wir normalerweise vor der Bundestagswahl geführt haben, jetzt auch nach der Wahl führen werden, die Dinge so gesehen stärker im Fluss sind. Insofern sehe ich darin auch gar kein so entscheidendes Problem, solange diese grundsätzlichen Debatten eben geführt werden. Und Frau Schwan hat die Inhalte ja bereits angesprochen. Es ist ja gut, wenn darüber Unterschiede sichtbar werden, denn davon lebt Demokratie. Und das muss sehr viel stärker passieren, dass konkurrierende Vorstellungen von Politik in der Öffentlichkeit diskutiert werden. Wie gesagt, dass das im Zulauf auf die Bundestagswahl jetzt kürzerfristig stattfindet, würde ich auch nicht zu dramatisch sehen.
Wer wird profitieren? Wer wird es eher schwer haben? Also alle, die versuchen, inhaltlich zu argumentieren, werden es eher schwer haben. Und wer es versucht, auf einfache Formeln zu bringen, wird es eher einfach haben.
Ach, wissen Sie, meine persönliche Präferenz ist immer die, nach den Inhalten zu gehen. Und ich klage das eigentlich immer schon ein und beklage mich eher darüber, dass es im Sinne der Wählermobilisierung zu wenig stattfindet. Ist eine Frage des Stils. Ich würde die authentische inhaltliche Diskussion immer befürworten und bevorzugen.
Ja, das ist ja das Problem. Ich meine, wir beide haben einen Beruf, der eigentlich argumentieren will, der abwägt und so weiter und sind dann auch nicht persönlich irgendwie in Gefahr abzugleiten. Aber es gibt Mechanismen und ich bin nicht ganz sicher, ob man die alle als legitim oder legal, wahrscheinlich aber legitim ansehen soll, die eine solche Verhärtung bringen und die vor allen Dingen darauf reiten, Feindseligkeit und Ressentiments zu fügen. Denn diese Form von Emotionalisierung, Gegnerschaft, Verachtung zu provozieren, ist ein Movens, das mobilisiert die Leute. Und zwar meistens, ja, das ist auch wahr. Also zum Beispiel so ein Satz wie, so kann es doch nicht weitergehen. Kein Mensch weiß, was es ist. Das kann in der Ehe so sein, das kann in der Klasse so sein, das kann, weißt du, kein Mensch weiß, was das heißt. Es wird vieles so weitergehen und auch müssen. Das heißt, es ist Quatsch, dieser Satz. Er ist nur dazu da, zu zeigen, wir leben in der Katastrophe. Und das sind diese Formen von Emotionalisierung, die Brücke für die Frage, wie wollen wir es denn nun lösen, das Problem eben abreißen. Und gerade bei der Migrationsfrage, da habe ich mich sehr mit beschäftigt, habe auch ein Buch für Lösungsangebote gegeben. Man könnte längst Lösungen finden, aber das Interesse da an diesem Thema als Mobilisierungsthema ist in meiner Sicht so groß, dass es, wenn immer sie, selbst wenn jetzt die SPD, die ja jetzt eisern immer wieder folgt seit dem Sommer, ich muss sagen, ich bin nicht begeistert davon, wenn die jetzt plötzlich sagen würde, ja, jetzt sind wir auch dafür, dass kein einziger Geflüchteter kommt, würde die andere Seite sagen, aber es ist immer noch zu viel. Das ist einfach eine Dynamik, die ist völlig irrational und tut der Demokratie nicht gut.
Bevor wir auf diese inhaltliche Frage zu sprechen kommen, Migration ist jetzt schon häufiger gefallen als Stichwort, darüber werden wir auch reden, aber das sind ja nun mal die Mechanismen, die wir momentan oder die wir in einer Demokratie haben, wo wir einen freien Medienkonsum haben, wo es soziale Medien gibt oder sogenannte sozialen Medien. Wie kann man trotzdem als Partei versuchen, eigene Themen zu setzen? Ich mache mal ein Beispiel. Die CDU hat doch, glaube ich, für sich festgelegt, dass eigentlich die Wirtschaft das zentrale Wahlkampfthema ist. Kann man so ein Thema trotzdem dann durchziehen, wenn es dann bestimmte Dinge gibt, die von außen reingetragen werden, wie beispielsweise den Anschlag in Magdeburg? Also hat eine Partei überhaupt noch die Möglichkeit, eigene Themen zu setzen?
Ja, das meine ich schon. Es war ja auch zunächst eine Übereinstimmung, weil alle, die gerade ausdenken können, genau wissen, dass man mit all diesen Slogans ein Problem wie Magdeburg nicht hätte vermeiden können. Wenn wir genau ins Detail gucken, was da das Problem war. Ich habe in der FAZ gestern eine ganze Seite dazu gelesen. Das kriegen Sie nicht mit solchen ressentimentweckenden Slogans weg, sondern das ist eine Frage der genauen Organisation der Polizei, welche Erwägungen da war. Das muss man genau empirisch prüfen. Aber wenn man es will, dann kann man wenn man argumentieren und begründen will, da bin ich wirklich Lehrerin durch und durch, begründen, nicht einfach behaupten, raushauen, begründen, warum man das will. In dem Moment, wenn man begründet, kann man sich nämlich auch treffen auf der Ebene der Begründung, weil man dann auch manchmal merkt, dass die Ebene der Begründung durchaus gemeinsam ist. Da findet man die Basis, wo man sich treffen kann. Und das müsste viel mehr eingefordert werden, diese Raushauereien sind schlimm. Und ich fürchte, dass die Kommunikationsagenturen, die ja ganz stark diese Wahlkämpfe bestimmen, einschließlich dann der Bilder, dass die so sehr als professionell anerkannt werden und nicht ihrerseits im Blick haben, was geht eigentlich mit der repräsentativen Demokratie um dabei, dass diese das wieder so mit Slogans bestimmen werden, dass eben nicht die Frage steht, wie ist das nun bei der Wirtschaft? Ist die Steuererleichterung das Bessere oder ist die Prämie das Bessere und in welchem Verhältnis? Wahrscheinlich sind die auch nicht nur das eine oder das andere richtig. Aber sobald man abwägt, ist es ja schon wieder langweilig. Dann müssen die Leute ja ganz anders nachdenken. Und das dafür zu kämpfen, dass man doch abwägt, dass man begründet, das finde ich das wichtigste Engagement hier.
Ja, da würde ich einerseits normativ ja ganz zustimmen und als Historiker zugleich auch insofern widersprechen, als ich sagen würde, es ist im Grunde auch in den vermeintlich besten früheren Zeiten nicht anders gewesen. Die CDU hat 1953 Wahlkampf gemacht mit dem Slogan, alle Wege führen nach Moskau, und gemeint war die SPD. Die SPD hat 1983 Wahlkampf gemacht und der neuen Regierung soziale Eiszeit und außenpolitisch ein Zeitalter der Kälte und einen neuen kalten Krieg angehängt. Das ist ja auch nicht differenzierter gewesen von allen Seiten und auch nicht besser, als es heute der Fall ist. Insofern habe ich da, sagen wir mal, so eine gewisse historische Gelassenheit oder meine konservative Lebensauffassung, die sagt, es wird alles immer schlechter, aber früher war es auch nicht besser. Und insofern würde ich sagen, gehört das mit dazu? Ich glaube auch tatsächlich, dass Wahlkämpfe oder Wahlen ja nicht so entschieden werden, dass Wähler vor Wahlprogrammen sitzen, Kreuze machen, nicht mal vor dem Wahlomat sitzen und sagen, das und das mache ich so und so, sondern es hat etwas damit zu tun, wem bringe ich das Vertrauen entgegen, dieses Land besser zu führen in der Zukunft. Und dieses Vertrauen hat dann irgendwie schon etwas, was auf inhaltlicher Fundierung gründet. Und insofern glaube ich, dass die Inhalte durch die Hintertür, die inhaltliche Substanz durch die Hintertür dann auch wieder reinkommt. Und da bin ich dann so einigermaßen versöhnt damit.
Herr Rötter, gibt es nicht aber einen großen Unterschied zu den von Ihnen zitierten historischen Beispielen? Die Frage, ob man jetzt sozusagen die Wege, die nach Moskau führen, und die Frage der Wiederbewaffnung zum Wahlkampfthema macht oder nicht, das haben die Parteien damals selber entschieden. Sie waren nicht Getriebene von den sozialen Medien. Ist das nicht ein wesentlicher Unterschied, dass man heute als Partei nicht selber die Themen setzen kann?
Ja und nein. Wissen Sie, auf der Pariser Friedenskonferenz 1919 haben sich die Beteiligten unter einem unglaublichen Meinungsdruck von außen durch die Presse und durch die Medien gesehen. Die haben sich subjektiv nicht anders empfunden als der Meinungsdruck durch die sozialen Medien heute. Ich glaube, dass das in gewisser Weise ein Begleitphänomen moderner öffentlicher Demokratien ist, das so gar nicht neu ist. Was nicht heißt, dass das nicht ein Problem wäre. Ich glaube ja sowieso, dass alle am besten daran täten, sich diesem Druck gegenüber souveräner zu verhalten. Ich glaube, dass Authentizität und Souveränität von Politikern durchaus wertgeschätzt wird. Und nicht immer danach zu gehen, womit man dann irgendwie populär sein kann, würde ich sagen, das hat Olaf Scholz im Wahlkampf 21 gemacht. Und ich fand Scholz 21 eigentlich den Inbegriff für jemanden, der souverän ist und sich an den Tag tagesaktuellen Meinungsumfragen gar nicht orientiert. Und ich glaube, dass diese Souveränität gegenüber demoskopischen Erhebungen, gegenüber sozialen Medien und all dem, was so meinungsmäßig durchs Land getrieben wird, letztendlich allen gut tut.
Aber die hat er ja weiter. Das ist ja nicht das Problem. Er kommt ja nicht an bei den Leuten. Das ist ja eine ganz andere Frage.
Die Frage ist aber, ob es bei Olaf Scholz noch Souveränität oder schon Ignoranz
ist. Sie haben bei mir eigentlich eine andere Nachfrage provoziert. Damit sehen Sie in dem aktuellen Wahlkampf irgendjemand, der eine ähnliche Souveränität gegenüber demoskopischen Entwicklungen an den Tag legt?
Also der aktuelle Wahlkampf... Wo ist die Botschaft von Lindner? War der richtige Move? Damit hat Lindner durchaus richtig gelegen. Er hat das dann in dieser ganzen Aufgeregtheit innerhalb der Partei nicht durchhalten können. Aber der gegenwärtige Wahlkampf geht ja auch heute erst so richtig los.
Na, aber ich möchte noch einen anderen Unterschied nennen. In dieser Zeit war zwar, also in den 50er Jahren und 60er Jahren, war die Demokratie noch nicht wirklich akzeptiert. Wir haben viele Umfragen, die sagten, die beste Zeit, die schlimmste Zeit fing 45 an und nicht war vor 45. Aber es gab doch die Alternative des Ostens, die abschreckend war und die Alliierten, die hier tätig waren. Und die Zustimmung zur Demokratie hat sich über die Jahrzehnte deutlich verbessert. Jetzt hat sie sich deutlich verschlechtert und zwar auch zum Modell, zur Theorie der repräsentativen Demokratie. Mehr Leute wollen die direkte Demokratie, wo wir beide wahrscheinlich schnell einig sind, dass wir sie nicht richtig finden. Ja. Und es wird der repräsentativen Demokratie als Ganzer der Kampf angesagt unter dem Begriff, den wir aus der Weimarer Republik kennen, die Systemparteien, das System. Das wird jetzt negativ gesehen und das finde ich viel, viel gefährlicher. Deswegen ist die Verantwortung der agierenden Politiker und Politiker nicht einfach gegenüber der Norm. Ich bin sehr normativ, wahrscheinlich normativer als Sie, als ein Historiker. Aber es ist die Verantwortung zu zeigen, dass an diesem System wirklich was Positives dran ist. Wenn Sie das von außen angucken, haben Sie das Gefühl, die haben
aber,
sie nicht mehr alle.
Würde ich sagen, ist eben ein Moment und da würde ich sagen, da spielen die Medien in der Tat auch eine problematische Rolle, weil wir diese direktdemokratischen Vorstellungen haben, die auch damit zu tun haben, dass ja zu allem und jedem ständig eine Meinungsumfrage erhoben wird. Repräsentative Demokratie heißt, dass Parteien gewählt werden und durch die Wahl mit Mandaten im Parlament und durch eine parlamentarische Mehrheit und durch die Regierungsbildung mit einem Mandat ausgestattet werden. Solange sie eine Mehrheit haben, beziehungsweise bis zum Ende der Amtsperiode, damit zu regieren. Und nicht jede der Entscheidungen, die sie treffen, rückzukoppeln an die Frage, ob sie damit eine Mehrheit in der Bevölkerung haben. Dieses permanente Rückkoppeln, das auch die politisch Handelnden dann wieder verunsichert, wenn die irgendeine Entscheidung treffen, zu sagen, ja, da sind aber 53% der Bevölkerung dagegen. Das alles unterhöhlt die repräsentative Demokratie auch. Und da gibt es eben einen populistischen Zug, auch im Zentrum der Demokratie, dass die repräsentative Demokratie, die unterhöhlt, die sagen, wir haben euch mit dem Vertrauen und dem Mandat ausgestattet zu regieren. Insofern war es richtig, wenn die Ampel alles Mögliche entschied, wo 80% der Bevölkerung dagegen waren. Am Ende verliert so eine Regierung dann die Mehrheit, entweder im Parlament oder sie wird nicht wiedergewählt. Aber das ist eigentlich der Sinn repräsentativer Demokratie. Insofern würde ich sogar sagen, mit dem Scheitern der Ampel haben wir ein gutes Stück funktionierende repräsentativer Demokratie erlebt.
Einerseits, aber ich bin übrigens, was die Theorie der repräsentativen Demokratie, ganz mit Ihnen einig. Diese Idee, dass man nach jeder Umfrage, die völlig uninformiert plötzlich geworfen wird in die Gesellschaft, die sich gar keine großen Gedanken darüber gemacht hat, dass die plötzlich eine Richtschnur sein sollten, das ist völlig daneben. Dass die Ampel ein Beweis ist für das Funktionieren der repräsentativen Demokratie, fand ich nicht. Es war wahrscheinlich unter den schwierigen Bedingungen, in die sie sehr schnell gestellt war, sehr schwierig, die sehr unterschiedlichen Ansätze anzugucken. Aber es waren nicht die inhaltlichen Probleme, würde ich sagen, sondern es war die Dynamik der Aussicht auf Machterwerb und Machtverlust. Und das muss anders angegangen werden.
Frau Schwan, Herr Röder, ich würde gerne den Blick wieder nach vorne wenden. Klar, es gibt noch viele aufzuarbeiten, was das Scheitern der Ampel anbelangt. Aber in 48 Tagen, wie gesagt, stehen die Deutschen vor der Wahl, eine neue Bundesregierung zu wählen. Und die Umstände sind ja so, dass es keine einfache Entscheidung sein wird. Sie haben gerade, Herr Rodda, davon gesprochen, dass man verantwortungsvoll ja auch umgehen muss als politisch Aktive. Frau Schwan, Sie haben das auch genannt. Der verantwortungsvolle Umgang zeigt sich zum Beispiel bei Angstthemen besonders gut, denn mit Angst kann man gut Wahlkampf machen. Ein großes Thema in Sachen Angst ist das deutsche Engagement für die Ukraine und wie man sich da gegenüber auch Putin gegenüber positionieren möchte. Schafft es Putin mit seinen ständigen Drohungen, den Krieg zu eskalieren, ob jetzt atomar oder nicht atomar, einen direkten Einfluss mit dem Thema Angst auf diesen Wahlkampf zu erlangen?
Dass er das natürlich will, ist klar. Und ich glaube, dass diejenigen, die dauernd sagen, man kommt dann zum Frieden, wenn man der Ukraine keine Waffen mehr liefert, das genau spielen. Da bin ich völlig dagegen. Sowohl gegen das, was Sarah Wagenknecht macht, in der AfD sowieso. Denn sie sagen überhaupt nichts darüber, wie denn dann so ein Frieden zustande kommen kann, wenn die Ukraine in einer schwachen Position ist. Aber es ist nicht, es ist jetzt auch die Manipulation, oder wie soll man sagen, ich bin immer für Waffenlieferung gewesen. Ich war nie der Meinung, dass irgendwelche Waffen in den ersten 1, 2, 3 Jahren eine solche Kriegsentscheidung bewirkt hätten, dass Putin gesagt hätte, war doch eine schlechte Idee, ich mache nicht weiter. Diese Vorstellung hatte ich nie. Auch mit meinem sehr, sehr geschätzten Freund, früheren Studenten Schulze Wessel, sind wir da im Dissens. Also das glaube ich nicht. Und trotzdem müssen wir Waffen liefern und versuchen, und zwar eher wahrscheinlich über andere Konstellationen, nicht direkt mit Putin, zu Friedensgesprächen zu kommen. Wenn man das nicht versucht, dann setzt man immer darauf, dass irgendwann die Waffen entscheiden werden. Sie werden in dieser Konstellation jedenfalls nicht für eine freie Ukraine entscheiden.
Ich würde noch mal gerne meine Frage stellen. Glauben Sie denn, dass Putin schafft, mit dem Tun einen direkten Einfluss auf diesen Wahlkampf zu nehmen?
Mit seinem Tun? Er schafft es vor allen Dingen mit der Migrationsfrage. Und da hat er auch ganz genau kalkuliert.
Und der Kriegsfrage? Weil das ist auch etwas, was die Deutschen bewegt. Das sind die zwei großen Angstthemen.
Ja, natürlich. Er versucht mit dem Angstthema das ganz stark zu machen. Und ich persönlich sage, habe da, wenn man so will, weniger Angst. Aber was ich als Bürgerin Schwan sage, ist überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was der Bundeskanzler sagt. Und wenn er in einer bestimmten Situation etwas sagt, hat das ganz andere Auswirkungen. Ich kann nicht diese, was jetzt ansteht, sind ja diese weitfliegenden, wie heißen die Dinger nochmal, diese Raketen. Die
Langstreckenraketen.
Ja. Wo er Angst hat, dass damit die Ziele tief in Russland getroffen werden. Und dass damit auch gegebenenfalls die sehr komplizierten Szenarien oder die komplizierte Technik nach außen kommen könnte, wenn da was passiert mit diesen Raketen, den Langstreckenraketen. Da muss ich sagen, müsste ich genau im Informationsstand sein, um eine verantwortliche Entscheidung zu treffen. Ich glaube aber überhaupt nicht. Und jedes Mal, wenn man fragt, kriegt man auch dieselbe Antwort, dass irgendeine dieser Waffen kriegsentscheidend ist. Keine ist kriegsentscheidend.
Herr Röder, hat Putin nicht in gewisser Weise schon Einfluss auf diesen Wahlkampf genommen? Frau Schwan hat ja fast schon das Stichwort gegeben. Es geht ja immer um die Verantwortung, welche Waffen man liefert und welche nicht. Es gibt ja im Prinzip jetzt schon so eine Aufstellung, dass es da den Friedenskanzler Scholz gibt, da den Hasardeur Merz. Hat er nicht eigentlich schon geschafft, hier Einfluss zu nehmen, Wladimir Putin?
Ja, aber ich meine, ich bitte Sie, Russland hat immer schon seit Jahren hybride Kriegführung verkündet und genau diese über Jahre hin auch betrieben. Natürlich versucht Russland auch auf kommunikativer, auch auf propagandistischer Ebene, auch auf politischer Ebene in Deutschland Einfluss zu gewinnen. Das ist in Deutschland auch insofern nicht so schwer, als wir es mit einer offenen Gesellschaft und einer Demokratie zu tun haben. Und ich habe nicht darüber zu spekulieren, welche Verbindungen zum BSW oder zur AfD bestehen. Das ist mir auch gar nicht so wichtig. Entscheidend ist, dass wir es hier mit Parteien zu tun haben, die in Wesentlichen erheblichem Maße Positionen Putins in der deutschen Öffentlichkeit vertreten, was übrigens ihr gutes Recht ist zu tun. Und damit ist es Teil des politischen Meinungskampfes. Ich meine, weil wir vorhin von den Fragen des Umgangs im Wahlkampf sprachen, ich zitiere immer wieder Helmut Schmidt, Politik ist immer auch ein Kampfsport. Natürlich ist das hier eine Auseinandersetzung, bei der es in der Frage der Ukraine um Leben und Tod geht. Und wir müssen uns schon klar sein, dass Putin für uns, für den Westen, eine existenzielle Bedrohung ist. Und wenn ich, das muss ich auf unterschiedlichen Ebenen adressieren, auf der Ebene der Analyse, inwiefern Putin versucht, Einfluss zu gewinnen. Natürlich hat Putin immer versucht, auf unsere Öffentlichkeit Einfluss zu nehmen. Und wir sollten bitte nicht so naiv sein, dass wir nicht die maximale russische Einflussnahme, jedenfalls als Versuch, in Deutschland wahrnehmen und dann auch adressieren müssen. Eine andere Frage ist, wie wir mit der Ukraine umgehen. Das Problem ist gewesen, dass wir uns in den letzten Jahren durch die sogenannten roten Linien selbst abgeschreckt haben, dadurch keine glaubwürdige Abschreckung gegenüber Putin betrieben haben. Es ist schon richtig, dass man nicht die eine kriegsentscheidende Waffe liefert. So finden Kriege nicht statt. Die V-Waffe, die Wunderwaffe hat schon im Zweiten Weltkrieg nicht wirklich gezogen. Aber wir haben natürlich von europäischer Seite aus uns immer wieder durch Putins Drohungen selbst abgeschreckt und dadurch daran gehindert, die Ukraine so konsequent zu unterstützen, dass sie heute militärisch besser dastünde. Und wir stehen nun an dem Punkt, wo Europa im Moment auf die ukrainischen Verhältnisse keinen entscheidenden Einfluss hat. Der entscheidende Einfluss auf die weitere Entwicklung im Krieg Russlands gegen die Ukraine wird spätestens am 20. Januar vom Machtantritt von Donald Trump ausgehen.
Ich finde übrigens nicht, wenn ich das einwerfen darf, das wird Sie vielleicht überraschen, dass es das gute gerne Recht ist, in Deutschland im Wahlkampf die Ziele Putins zu vertreten. Finde ich nicht. Natürlich ist es das formale Recht. Sie haben ja Meinungsfreiheit. Ja,
ich finde es auch, bin auch ganz so dagegen. Aber ich finde, weil das klingt Recht.
So fast so ein bisschen, das ist ganz legitim. Mir ist aufgefallen, auch in einem langen Interview von La Fontaine, es ist ja nicht die ganze AfD, die ganze,
wie heißt es? BSW. Bündnis Sarah Wagenknecht,
ja, BSW. Ja, Bündnis Sarah Wagenknecht, sondern es sind vor allen Dingen Sarah Wagenknecht und auch La Fontaines Interview, das ich neulich in der FAZ eine ganze Seite gelesen habe. Der entscheidende Punkt ist dabei nämlich, selbst nachdem sie gesagt hat, Putin sei ein Verbrecher, kommt die andere Position, die Amerikaner sind eigentlich viel schlimmer. Und diese Anti-Amerika-Position ist so scharf, dass sie alles andere relativieren. Und ich finde, das passt nicht zur repräsentativen Demokratie.
Also jetzt, ich finde, ich würde gerne ergänzen, also ich glaube, wir sind uns hundertprozentig einig, Frau Schwan, in der Ablehnung dieser Position. Und dennoch würde ich sagen, es ist das demokratische Recht natürlich von Sarah Wagenknecht und La Fontaine, diese Position zu beziehen. Ja. Und ich finde, diese Position sollte artikuliert werden und dann eben auch mit aller Konsequenz politisch adressiert.
Aber das ist eben, ich möchte, dass dann auch die Gegenargumente kommen und nicht, dass man sagt, das ist das Recht.
Und genau, das hatte ich jetzt vorausgesetzt. Und das ist nicht genau hier das Dilemma. Wir haben jetzt ungefähr 5 Minuten darüber geredet, wie man gegenüber Putin sich verhalten könnte, wie man sich gegenüber der Ukraine verhalten wollte. Es geht ja eigentlich eher um die Frage, wie das Thema des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine einen Einfluss auf diese Wahl nehmen kann. Jetzt haben wir sehr lange gebraucht, um Zusammenhänge zu erklären. Wenn sich ein Populist da hinstellt und sagt einfach, der Krieg ist schlecht, er muss enden, hat er dann nicht im Prinzip schon in dem Moment viel mehr Leute für sich gewonnen, als wir durch lange Diskussionen gewinnen können?
Das kann man nicht ausschließen. Aber überall, wo ich mit sowas konfrontiert worden bin, auch in meiner eigenen Partei, habe ich gefragt, und wenn du jetzt vor, es geht ja nicht darum, dass der Krieg enden soll, sondern es geht darum, ob man weiter Waffen liefert. Das ist die Frage. Und wenn man sagt, der endet dadurch, dass man die Ukraine schwächt, das ist doch die Aussage, dann muss man auch sagen, ja, und möchtest du gerne, dass Putin das gewinnt? Da war die Formel von Scholz völlig richtig. Putin darf nicht gewinnen und die Ukraine darf nicht verlieren. Einem zu sagen, er muss gewinnen, ist eine ganz andere Frage. Von keinem von beiden kann man das erwarten. Und hier, finde ich, ist das Wichtige, dass wir begreifen, wir müssen die Freiheit der Ukraine sichern. Ich glaube, wenn wir da, das ist schon eine Auseinandersetzung bei der Entspannungspolitik gewesen in der SPD. Ich war immer mit den Dissidenten in Mittelosteuropa zusammen. Das ist für mich ein essentielles Punkt. Natürlich ist das Schweigen der Waffen für uns alle gut, aber nicht, wenn dann diese ganzen schrecklichen Sachen und Folterungen stattfinden, die wir jetzt aus diesen besetzten Gebieten lernen.
Herr Rütter, ich will einen thematischen Sprung machen, aber beim Wahlkampfmotiv Angst bleiben. Wir haben Sie auch schon angesprochen, die Frage der Migration. Auch da kann man sagen, es gibt bestimmte Informationen, die von außen sozusagen in die Medien gepackt werden, um dieses Thema zu forcieren. Wird jetzt in den nächsten Wochen dieses Thema noch an Schärfe zunehmen? Braucht es dafür ähnliche Ereignisse wie den Anschlag von Magdeburg oder ist das ein Thema, das sich selbst befruchten wird?
Ja, das Thema ist ja da und das Thema wird sich nach aller Logik, in der Wahlkämpfe geführt werden, schon auch verschärfen. Umso wichtiger ist, dass man es entsprechend und richtig adressiert. Und jetzt komme ich nochmal auf das zurück, weil Sie vorhin sagten, wir haben 5 Minuten über die Ukraine gesprochen und ein Populist kann einfach sagen, es muss doch Friede sein. Ja, aber so ist das immer schon gewesen. Und wenn Hitler davon gesprochen hat, dass wir Lebensraum im Osten brauchen, dann hatten die Demokratien des Westens auch ein Erklärungsdefizit, weil sie viel länger gebraucht haben, wenn sie erklärt haben, warum eine solche Form von Rassismus kein Zukunftsmodell ist. Und dennoch haben sich wehrhafte oder haben sich selbstbewusste Demokratien, die bereit sind, sich selbst zu behaupten, historisch im 20. Jahrhundert durchgesetzt. Und das würde ich heute nicht anders sehen. Und ich würde sagen, es ist die Aufgabe demokratischer Politik, die Themen, die sensiblen Themen zu adressieren, die Themen auch der Populisten aufzunehmen, ohne zu reden wie Populisten. Aber wissen Sie, es ist ein Unsinn gewesen, den uns viele Politikwissenschaftler erzählt haben, die gesagt haben, man darf die Themen populistischer Parteien nicht aufnehmen, weil dann bürgerliche Parteien sich radikalisieren. Das Gegenteil ist doch richtig. Die Themen der Populisten nicht aufzunehmen, hat doch dazu geführt, ihre Themen umso prominenter zu machen und sie zu bewirtschaften. Ich finde, also egal, ob es um die Ukraine angeht und die Populisten von links und rechts oder die Migration angeht und die Populisten von rechts, aber auch in anderer Weise von links. Es ist richtig, dass man auf diese Themen aufgreift und auf diese Themen verantwortungsvolle Antworten gibt, die zwischen Frau Schwan und mir unterschiedlich sein mögen, die zwischen SPD und Union unterschiedlich sein mögen, die aber dennoch legitime, unterschiedliche rechtsstaatliche
Einigkeit
Antworten sind.
Einigkeit wird wahrscheinlich zwischen Ihnen beiden bestehen, bei dem Satz, den Sie gesagt haben, man kann Themen von Populisten aufnehmen, ohne wie Populisten zu reden. Bleiben wir beim Thema Migration. Friedrich Merz hat gefordert, dass man strafrechtlich gefundenen Migranten, die eingedeutscht wurden, zur Not auch wieder das Staatsbürgerrecht entziehen soll.
Wobei ist das Strafrecht sogar Schwarzfahren ist. Daran muss
ist
man
das, denken. Entschuldigung, aber meine Frage ist, gelingt denn an diesem Beispiel genau den Unterschied, den Sie einfordern, dass man Themen aufgreift, ohne populistisch zu sein?
Also ich würde in der ganzen Migrationsfrage zunächst einmal sagen, die entscheidende Frage ist, dass wir reguläre Migration von Asylmigration unterscheiden. Das sind zwei Migrationsformen mit völlig unterschiedlichen Logiken. Dass wir bei der Asylmigration realisieren, dass wir das Problem haben, dass wir Zuwanderung nach Deutschland auf dem Umweg über das Asylrecht haben, weil Menschen nach Deutschland kommen, Asyl beantragen, die nach alledem, was wir darüber wissen, eigentlich keinen wirklichen Bleibeanspruch haben und ihn durch bestimmte Verfahrensformen, durch Ablauf von Fristen dann erwerben, sodass die Asylmigration mittlerweile nicht mehr das beinhaltet, wofür wir den Asylparagrafen ins Grundgesetz ursprünglich mal hereingeschrieben haben. So, und da besteht natürlich mittlerweile massiver Handlungsbedarf. Ich persönlich bin auch skeptisch, die Frage der Straffälligkeit von Asylbewerbern mit der Frage ihres Bleiberechts zu verknüpfen. Das ist, glaube ich, es ist nicht illegitim, so darüber zu sprechen, aber es ist nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem der Asylmigration, das wir haben, ist, dass Menschen nach Deutschland kommen, dass sie einen Rechtsanspruch auf ein Verfahren in Deutschland haben. Das Problem aber ist, dass sehr, sehr viele nach Deutschland kommen, die die keinen Bleibegrund haben, aber den Rechtsanspruch auf ein Verfahren haben, das dann aber in viel zu langen Fristen sich hinzieht und dass ausreisepflichtige Asylbewerber nicht zur Ausreise gebracht werden. Das ist das entscheidende Problem mit unserem Asylrecht.
Die Zahlen derer, die zur Ausreise gebracht werden müssten, sind so relativ klein, dass das überhaupt nicht in dem allgemeinen Stöhnen darüber, dass wir da überlaufen sind.
Wenn Sie den subsidiären Schutz und wenn Sie das aber so
verstanden haben. Darf ich mal auch Ihnen eine Frage dazu stellen? Friedrich Merz hat sich auf Doppelstaatler bezogen bei dem jüngsten Interview. Muss man nicht, wenn er so etwas so thematisiert, gewisserweise auch sozusagen von eher der SPD eigentlich so etwas wie eine zumindest ein Grundverständnis für seine Forderung haben, weil er erkennt ja, dass es da ein Thema gibt, das die Menschen umtreibt. Man kann das für richtig finden oder man kann es für falsch empfinden, aber es treibt Menschen um, das Thema Migration. Ja,
natürlich,
dass er versucht, dieses Thema sozusagen zu behandeln und zu sagen, ich überlasse das nicht Populisten und dann auch über Dinge nachdenkt, die vielleicht auf den ersten Blick für jemanden, der in der SPD ist, erstmal schräg klingen?
Überhaupt nicht. Nachdenken über Themen ist doch gar keine Frage.
Also haben Sie erstmal nichts auszusetzen an den Überlegungen?
Die Thesen darf man nicht aufnehmen, aber die Themen muss man natürlich aufnehmen. Das ist gar keine Frage. Aber er behandelt sie eben nicht anders, sondern im Kern inzwischen so wie die AfD. Das ist mein großes Problem damit, dass ich nicht finde, dass es einen wirklichen tiefen grundsätzlichen Unterschied gibt bis hin zur Remigration. Natürlich sagt die CDU nicht Remigration, aber was wollen sie de facto? Sie wollen jetzt, also man soll sich das mal überlegen, das deutsche Asylrecht wird dadurch praktiziert, dass die Leute gar nicht nach Deutschland kommen, sondern in irgendeinen Drittstaat, den man bisher nicht gefunden hat, dann alle in irgendeinen Drittstaat und dann da geprüft werden und auch noch da bleiben. Nein, das ist das Problem, wenn man es als Thema aufnehme und ich möchte das noch mal mit den Zurückweisungen an der Grenze nehmen. Das ist in meiner Sicht ein Gift für die europäische Integration, dass wir dort überall an deutschen Grenzen die Zurückweisung machen. Wir müssen uns doch klar machen, die deutschen Regierungen haben dafür gesorgt, dass mit dieser berühmten Dublin-Regelung, dadurch, dass man dort Asyl beantragen kann, wo man zunächst in Europa angekommen ist, Deutschland wahnsinnig gesichert
war. Sie wollen sofort das Wort bekommen, Herr Röder. Sie wollen sofort das Wort bekommen. Erlauben Sie mir eine ganz kleine Nachfrage, Frau Schwan, weil wenn Sie jetzt sozusagen die Überlegung von Herrn Merz direkt in Verbindung bringen mit Remigration, was die AfD sozusagen in die Diskussion reingebracht haben, tragen Sie dann nicht auch dazu bei, dass Sie sozusagen zu einer Zuspitzung
Also wenn er in Bezug auf Syrien, was noch nach wie vor eine völlig unklare Situation ist und wo man jetzt ein Zurückweisen gar nicht weiß, wo bei einem Zurückweisen gar nicht weiß, was aus den Leuten wird, wenn er da dauernd nachhakt, da müssen wir auch abschieben, dann kann ich nur sagen, das ist jetzt, er sagt nicht das Wort Remigration, aber eigentlich steckt dahinter, die gehören hier nicht zu uns. Die sollen hier nicht bleiben. Das ist der Impetus. Ja, aber und das Ressentiment.
Ich finde schon, also ein funktionierendes Asylrecht setzt voraus, dass ausreisepflichtige Asylbewerber ausreisen. Aber wir haben natürlich und wir haben ziemlich geringe Anerkennungsquoten insgesamt. Also insofern, wenn man das ernst nehme, würden wir das Ganze, die Frage der Ausreisepflicht und ihres Vollzugs ganz anders behandeln. Ich will, was Europa angeht, sagen, Frau Schwan, das Problem ist natürlich, das ist auf der normativen oder theoretischen Ebene ja ganz schön, was Sie sagen. Nur was wir erleben, ist doch, dass genau dieses europäische System von Schengen, das heißt der Verlagerung der europäischen Grenzen an die europäische Außengrenze, der Aufhebung der Binnengrenze und Dublin für das Asylrecht. Dass also Schengen und Dublin auf der einen Seite, deutsches Asylrecht und die Rechtsprechung des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs, dass sich das so blockiert und dass sich das so verhakt hat, dass wir ja mittlerweile das Dublin-System überhaupt nicht mehr aufrechterhalten können. Wir können einen Asylbewerber nicht mehr nach Griechenland zurückschicken, weil der Europäische Menschenrechtsgerichtshof dagegen plädiert. Das ganze europäische Asylsystem hat einfach nicht funktioniert.
Frau Schwan, mit Blick auf die Uhr möchte ich noch die Chance haben, Ihnen beiden eine Schlussfrage zu stellen. Wir haben jetzt sehr ausführlich gesprochen über das Thema Migration. Wir haben sehr ausführlich gesprochen über das Thema Krieg und Frieden und wie geht man mit Putin um. Wir haben nicht gesprochen beispielsweise über die Ideen der CDU zu sagen, man möchte bestimmte Dinge finanzieren, indem man das Bürgergeld reformiert, wo die SPD ja auch eine unterschiedliche Sicht drauf hat. Ist das nicht super, dass wir jetzt in einer Situation sind, wo es so klare, so elementare Unterschiede zwischen den beiden ehemals oder noch immer großen Volksparteien
gibt? Wenn sie argumentativ klar wären, dann wäre es super. Sie sind aber eher stimmungsmäßig gegensätzlich und nicht argumentativ klar gemacht. Das ist mein Problem. Also auch bei den Sozialleistungen, da ist ganz viel gesetzlich Geregeltes. Das als etwas anzusehen, wo man jetzt Geld schöpfen kann und dadurch Investitionen finanzieren kann, ist einfach nicht realitätstüchtig. Und das finde ich schlimm. Wenn wir das realitätstüchtig argumentativ machten, bin ich für jede Kontroverse begeistert.
Aber braucht jeder, der wählt, eine tiefgehende Analyse von allen Problemen?
Ja, denn wenn Sie nicht tiefgehend analysieren, dann gehen Sie an der Wahrheit vorbei und dann treffen Sie keine wirklich gute Politik. Das ist eine ganz grundsätzliche Frage. Wenn Sie nicht sich an die Wahrheit halten in der Politik, endet dann auch die Politik schlecht.
Herr Röder, auch an Sie die Frage. Ist das jetzt, was wir gerade erleben, letztendlich, dass man wieder Unterschiede zwischen den großen Volksparteien ausmachen kann und letztendlich so ein bisschen die Befreiung der CDU von der Merkel-Zeit?
Ja, ist es doch ein Segen für die Demokratie, dass wir diese Unterschiede wieder feststellen. Und ich würde sie ja gerne in vielem noch deutlicher machen. Und wenn Frau Schwan gerade sagte, dass vieles gesetzlich geregelt ist, würde ich sagen, ja, gesetzlich geregelt, ja. Aber ja nicht in Stein gemeißelt oder für alle Zeit in Beton gegossen. Und was wir nach meiner Überzeugung als Christdemokrat und als Bürgerlich-Liberaler brauchen, ist, wir brauchen einen neuen Bürgergeist. Wir brauchen ein neues Verhältnis von Staat und Gesellschaft. Weil das Problem ist, das Stichwort gesetzlich geregelt, die staatlichen Interventionen in die Gesellschaft mittlerweile so tief hineingreift, dass sie die Gestaltungskräfte der Gesellschaft lähmen. Wir brauchen einen neuen Bürgergeist und da sind wir bei den Grundsatzdifferenzen der Politik und die sollten wir austragen. Wenn wir das tun, tut es unserer Demokratie gut.
Hört sich ein bisschen nach geistig-moralischer Wende an.
Ja, das wäre nicht. Die geistig-moralische Wende war eine ziemlich gute Sache, würde ich als Christdemokrat sagen.
Frau Schwan, Herr Röder, herzlichen Dank für die Diskussion hier. Wir haben noch 48 Tage bis zur Wahl. Es wird einiges noch zu diskutieren geben. Danke, dass Sie mit mir hier im Studio diskutiert haben. Und Ihnen zu Hause herzlichen Dank für Ihr Interesse an dieser Sendung. Bei Phoenix folgt jetzt wie immer das Aktuellste zum Tag. Bleiben Sie also bei uns, bleiben Sie gesund. Tschüss.